Herzlich willkommen bei FemVisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und in dieser Folge spreche ich mit Lucy Töpfer, Gründerin von PyroPower. Lucy baut Hightech-Anlagen im Industrieformat, erklärt, warum wir manche Türen kraftvoll eintreten müssen, damit sie sich endlich öffnen, und zeigt, was möglich ist, wenn Frauen in männerdominierten MINT-Branchen sichtbar werden. Wir sprechen über ihre ganz persönliche Gründungsgeschichte, über fehlende Innovationsbrücken in Deutschland und darüber, warum starke Netzwerke mehr sind als nur ein Nice-to-Have. Auf die Plätze, sichtbar, los! Hallo liebe Lucy, herzlich willkommen!
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch schon sehr, weil wir haben hier nicht sehr oft GründerInnen im Podcast, die, sage ich mal, in Feldern wie du unterwegs sind, in den sogenannten MINT-Berufen. Von dem her bin ich schon ganz gespannt oder bin ganz happy, dass wir auch mal solche etwas, sage ich mal, größeren im wahrsten Sinne des Wortes Themen angehen. Denn als ich zum ersten Mal Fotos von deiner Firma gesehen habe, konnte ich es nicht glauben. Du stellst dich ja auch gleich selber vor. Ich sag nur eins, Turnhallenformat, würde ich sagen. Deshalb, es hat mich alles sehr beeindruckt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute darüber sprechen und unsere ZuhörerInnen da noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Ja, ich denke, wir können loslegen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Super. Lucy, ich frage ja alle meine Gästinnen, bisher waren es auch nur Gästinnen, aber demnächst haben wir auch einen Gast. Was denn ein Aha-Moment in ihrem Leben war, der vielleicht auch dazu geführt hat, was sie heute machen, was du heute machst, oder der einfach zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal so eine Wendung gegeben hat, wo du gesagt hast, so hey, hier habe ich mal so richtig 180 Grad mich umgedreht oder bin 90 Grad abgebogen sozusagen. Erzähl doch mal, gibt es irgendetwas, was wirklich eine große Veränderung war?
Ich fange vielleicht mal bei mehreren Momenten an, weil mehrere Momente dann zu dem Aha-Moment geführt haben. Also zuallererst gilt dazu zu sagen, dass ich schon als Kind extrem naturverbunden war und sehr, sehr gern draußen war. Wenn man mich heute sieht, würde man das wahrscheinlich überhaupt gar nicht vermuten, wenn ich da wahrscheinlich aus
jetzt
diesem...
Jetzt kann dich niemand sehen.
Ich glaube generell, dass ich eher assoziiert werde mit diesen typischen wirtschaftlichen Themen und ja, als blonde Frau einfach nicht so in dieses typische Rollenbild passe, würde ich sagen, auch wenn ich generell gegen Rollenbilder bin. Genau, von daher lag es für mich auch nahe, dass ich Umweltwissenschaften studiere, und das habe ich dann letztendlich auch gemacht an der BTU in Cottbus. Und dabei hatte ich dann aber den Aha-Moment, der mich tatsächlich in Richtung Gründung gebracht hat. Nämlich, wir haben sehr viel geforscht zum Thema Pflanzenkohle und sehr, sehr viel gelernt über die verschiedenen Umweltmedien während meines Studiums und haben uns dann auch damit auseinandergesetzt, wie die Produkte im Moment schon produziert werden in der Welt. Und dabei habe ich eben gemerkt, dass das Thema Pflanzenkohle überhaupt gar nicht am Markt angekommen ist. Und man muss dazu sagen, dass es an der Uni gehypt wurde als der Retter unseres Klimas überhaupt. Und ich habe vor über 15 Jahren studiert und es gibt inzwischen unzählige Literatur zu dem Thema, was die Effekte beweist. Und trotzdem hat es eben nicht diesen Sprung in den Markt geschafft. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, es hilft vielleicht nicht nur zu forschen, wir müssen auch in die Umsetzung kommen mit den Themen.
Okay. Das heißt, du machst etwas mit Pflanzenkohle. Stell dich doch noch mal vor und was es genau mit Pflanzenkohle auf sich hat.
Na, also grundsätzlich bin ich Lucy Töpfer von der PyroPower GmbH. Ich bin Gründerin und Co-CEO. Wir haben die Firma in 2022 gegründet und haben uns zum Ziel gesetzt, Pflanzenkohle auf die nachhaltigste und wirtschaftlichste Art zu produzieren. Also schon mal ein sehr großer Block, den wir uns vorgenommen haben. Pflanzenkohle an sich kann man sich vorstellen wie eine Art Grillkohle, von der optischen Form zumindest. Und sie funktioniert im Boden wie eine Art Schwamm. Das heißt, man hat Kohlenstoffverbindungen, die eine extrem große Oberfläche haben. Man kann sich vorstellen, ein Stück, was ungefähr die Größe von meinem Fingernagel hat, hat eine Oberfläche von etwa einem halben Fußballfeld. Das heißt also eine extrem große Oberfläche. Und diese Oberfläche hat den Vorteil, dass sich dort zum Beispiel Mikroorganismen oder auch Nährstoffe wie bei einem Schwamm ansiedeln können. Und dadurch, wenn man sie dann in den Boden einbringt, dieser Boden an der Stelle aufgewertet wird. Heißt, die Pflanzen brauchen weniger Dünger, die Pflanzen müssen weniger gewässert werden insgesamt. Das ist ganz grob zu sagen, es kommt natürlich immer auf den Boden an. Und man hat dadurch zahlreiche Umweltvorteile, unter anderem auch, dass Pflanzenkohle eben Kohlenstoff bindet. Und das ist im Moment, insbesondere beim Thema Dekarbonisierung der Industrie, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Aha. Und kannst du noch mal eine Sache sagen für alle, die nicht wie ich vielleicht Biochemie studiert haben? Pflanzenkohle entsteht aus Pflanzen oder aus was? Oder heißt es Pflanzenkohle, weil es zum Beispiel im Boden für Pflanzen verwendet wird?
Das ist eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Grundsätzlich entsteht Pflanzenkohle aus biogenen Reststoffen. Das heißt, alles, was auch kohlenstoffhaltige Verbindungen im Ausgangsmaterial hat, kann im Endeffekt zu Pflanzenkohle umgewandelt werden. Wir nutzen ganz klassisch Holzreststoffe oder auch Produktionsreststoffe aus der Holzindustrie, weil die eben sehr kohlenstoffhaltig sind und sich daraus eine sehr qualitativ hochwertige Pflanzenkohle ergeben kann im Prozess.
Okay, also Pflanzenkohle kann aus verschiedenen Pflanzenbestandteilen entstehen.
Genau, man kann zum Beispiel auch Klärschlamm pyrolysieren. Ah. Dann hat man auch eine Art Pflanzenkohle, was dann aber rechtlich im Moment in Deutschland noch schwierig anzuwenden ist.
Verstehe. Okay, das hätten wir schon mal geklärt. Vielen Dank dafür. Jetzt macht ihr was mit der Pflanzenkohle. Und du hast schon gesagt, diese Pflanzenkohle hilft Unternehmen bei der Dekarbonisierung. Jetzt stelle ich mir das aber nicht so vor, oder ich weiß es ja auch, dass ihr das wie Grillkohle in Säcken verkauft, sodass die Unternehmen was auch immer damit machen, sondern was genau macht ihr mit der Pflanzenkohle?
Also grundsätzlich für die Unternehmen verkaufen wir unsere Energiesysteme. Das heißt, die Technologie, die dahinter steht, quasi hinter der Produktion der Pflanzenkohle, ist eine Entwicklung von uns, zumindest in der Kombination. Also das heißt, wir nehmen einen Pyrolyseprozess, der Pflanzenkohle erzeugt, und kombinieren das mit einer Verstromung. Das heißt für die Unternehmen, dass sie ihre Reststoffe in Pflanzenkohle, in grünen Strom und grüne Wärme wandeln können und damit im Endeffekt selbst ihre CO2-Senke erstellen können. Also das heißt, CO2-Zertifikate für diese Kohle erhalten und damit nicht nur bilanziell CO2-neutral werden, sondern tatsächlich durch die Umstellung des Prozesses.
Mhm. Auch das vielleicht nochmal für alle, die noch nicht dabei waren. Das heißt, ihr stellt Anlagen, Maschinen, Anlagen her, die den Unternehmen helfen, aus ihren Reststoffen Pflanzenkohle zu machen, um eben diese Pflanzenkohle geht dann wieder in den Kreislauf, in dem sie verkaufen, oder? Was machen die damit?
Grundsätzlich besteht entweder die Möglichkeit, dass wir die Pflanzenkohle wieder abnehmen dann zu festen Preisen, weil sich manche Unternehmen auch nicht um den Verbleib der Kohle kümmern möchten oder da nicht noch ein zusätzliches Geschäftsfeld aufmachen wollen. Mhm. Oder sie können die verkaufen. Es gibt im Moment 55 Anwendungsfelder in Deutschland für Pflanzenkohle, zum Beispiel in der Bodenanwendung, wo Pflanzenkohle Sinn ergibt. Oder beispielsweise auch beim Thema Düngemittel. Das ist kein direktes Düngemittel, aber kann mit Düngemitteln eben bessere Effekte für den Boden erzeugen.
Okay. Das heißt, aus ihrem schädlichen CO2 können sie was Gutes machen, nämlich Pflanzenkohle. Und dafür kriegen sie CO2-Zertifikate, die ja heute, wie wir alle wissen, für die Industrie besonders wertvoll und wichtig sind. Und diese Anlagen, ich habe es vorhin schon gesagt, die sind sehr, sehr groß. Die stellen wir uns jetzt nicht ins Gartenhäuschen, sondern die finden tatsächlich in der Industrie Anwendung, und die scheinen dann ja auch Platz dafür zu haben. Aber diese Anlagen baut ihr und diese Technologie verkauft ihr, richtig?
Genau, ganz grob gesagt. Wir haben das inzwischen auch patentiert, darauf sind wir sehr stolz. Und wir sind der einzige Hersteller weltweit, der diese Kombination der Pyrolyse mit extern befeuerter Mikrogasturbine herstellt. Und für das Thema Mikrogasturbine sind wir die Spezialisten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu technisch.
Das war nicht zu technisch. Wenn es so ist, dann ist es so, würde ich mal sagen. Aber genau, also Mikrogasturbinen sind eure Spezialität. Und du sagst es eingangs schon, du wirst eher so assoziiert mit einem kaufmännischen Bereich. Jetzt hast du dir da eine Welt ausgesucht, die scheinbar sehr hochtechnisiert ist und mit wahrscheinlich sehr moderner Technologie auch zu tun hat. Und Wie viele Frauen findest du in deinem Umfeld? Wie viele Frauen hat deine Firma?
Wir sind tatsächlich inzwischen, ich muss kurz rechnen, 5 Frauen, 5 von 25. Das geht wahrscheinlich noch besser, aber darauf sind wir schon mal sehr stolz. Ich würde meinen, es sind unter 10% bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen in der Branche, die
ja, Wahnsinn. Immer noch
mit dem Frauenanteil unterwegs sind. Ja.
Also ihr seid schon bei 20, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Von dem her ja, aber es ist natürlich ein Feld, das sicherlich noch viele weibliche Nachwuchskräfte gebrauchen kann. Wie hast du das empfunden und vor allen Dingen auch als Gründerin? Wie hast du dir in der Branche die Anerkennung geschaffen? Wie gehst du mit Kunden um, beziehungsweise wie gehen sie mit dir um? Was sind da so deine Erfahrungen auch?
Also ich bin ja in der Branche auch noch mit dem schwierigsten Feld gestartet, muss man sagen, und zwar im technischen Vertrieb. Und da war ich tatsächlich, glaube ich, schon eine relative Besonderheit im KWK-Bereich, also auf Konferenzen wirklich, da waren es deutlich unter 10% Frauenanteil. Ich würde meinen, teilweise war ich auch die einzige Frau bei den Konferenzen. Und ja, es ist, ich glaube tatsächlich, teilweise steht das gar nicht so im Vordergrund, aber es gab schon Momente, wo man deutlich gemerkt hat, dass das erstmal komisch ist für die Gemeinschaft, dass ich da als Frau dabei bin.
Und wie hast du es gelöst? Und auch für dich, ich meine, man muss ja auch Spaß daran haben, was man tut. Und dazu gehört natürlich auch das Umfeld. Wie hast du deinen Weg gefunden?
Also es gab schon Momente, die sehr schwer waren, wo ich auch dachte, ich sollte lieber was komplett anderes machen, einfach eine Branche, die einfacher geht. Ich habe mich aber motiviert über die Themen, gar nicht unbedingt über das Umfeld und dachte, ich mache einfach weiter mit dem, was mir persönlich Spaß macht. Und das ist halt das Thema, für die Energiewende mit einzustehen und mitzuarbeiten. Und der Rest wird irgendwann kommen. Und jetzt auch mit der Gründung habe ich da nochmal, glaube ich, eine wichtige Stufe genommen, um auch die entsprechende Anerkennung zu bekommen für die Themen.
Okay. Wenn du jetzt auch mittlerweile ja viel auf Konferenzen, auch auf Bühnen stehst, du hast einige Preise gewonnen, du hast bei vielen Pitches, bist du in den Endrunden gelandet und hast viel Anerkennung bekommen. Hilft das, um auch in dieser Branche die Aufmerksamkeit zu bekommen, oder ist es die Bubble, in der wir uns bewegen und die gar nicht ankommt in dem, was du eigentlich tust tagtäglich?
Also ich glaube, das kommt auf jeden Fall an. In dem Moment natürlich auf jeden Fall in der Bubble, aber ich glaube, das hat schon eine gewisse Strahlkraft nach außen und ja, hat auch den Effekt, dass es dann anders wirkt. Ich finde es trotzdem schade, dass man erst diese Awards braucht, um anders zu wirken. Ich weiß ja auch nicht, wie es wäre, wenn ich die Awards nicht hätte, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Genau, der Vergleich ist dann natürlich schwierig.
Okay, aber da sind wir ja wieder bei unserem Thema Sichtbarkeit. Also auch mal wieder ein Beweis dafür, man muss sich schon getrauen, man muss ein bisschen Lärm machen und dann öffnet sich die ein oder andere Tür vielleicht auch leichter.
Das auf jeden Fall. Manche Türen muss man eben auch mit Kraft eintreten, würde ich sagen. Da kommt man nicht drum rum.
Sehr gut. Lucy, ihr seid in einem sehr innovativen Bereich unterwegs und in diesem Land wünscht man sich ja sehr viel Innovation und wir brauchen viel Innovation in diesem Land. Wie erlebst du das, tatsächlich auch mit etwas in den Markt zu gehen? Du hast es eingangs gesagt, was einfach noch gar nicht da ist, wo man sich erstmal einen Markt erschaffen muss und wo man auch gegen vielleicht etablierte Strukturen und etablierte Technologien dann eben auch ankämpfen muss. Wie erlebst du das Thema Innovation in diesem Land und was sind deine Erfahrungen?
Das wird jetzt ein sehr, sehr langes Thema, glaube ich. Nein, alles gut. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass wir hier deutlich verbessern könnten bei den Rahmenbedingungen zur Innovation. Wir sind sehr, sehr stark im Thema Forschung, also F&E und alles, was quasi vor der eigentlichen Innovation liegt. Ich glaube, wir haben auch teilweise Schwierigkeiten mit dem Begriff Innovation, weil für mich bedeutet Innovation dann wirklich auch, dass der Markteinstieg Teil der Innovation ist und auch erfolgreich sein muss. Es sind aber aktuell auch sehr viele Innovationen in Deutschland am Scheitern und das nicht ohne Grund. Teilweise bis zu 90% der Innovationen, die es dann nicht an den Markt schaffen. Wenn man dann überlegt, wie viele Gelder und Forschungsgelder und Zuschüsse und so weiter da quasi schon vorher investiert wurden, um dann quasi die Innovationen dann nicht an den Markt zu bekommen, denke ich, dass wir da sehr, sehr viel Potenzial liegen lassen. Und gerade bei dieser Phase der In-den-Markt-Bringung deutlich stärker fördern müssen, genau an diesen Punkten, wo es dann kritisch wird. Und das auf jeden Fall. Wir sind ja inzwischen glücklicherweise erfolgreich mit der Innovation am Markt eingestiegen. Aber ich würde meinen, gerade was das Thema auch Bankfinanzierung für Startups angeht oder auch Unterstützung bei den ersten oder für die ersten Kunden, die sich trauen, eine Innovation einzusetzen von Startups, da könnten wir deutlich nachjustieren. Und bei den Energiegesetzen, ich glaube, da ist der Blumenstrauß zum Nachjustieren noch sehr, sehr groß.
Okay. Wenn du sagst, da könnte nachjustiert werden, wie lange habt ihr gebraucht, den ersten Kunde tatsächlich zu gewinnen? Wie viel Vorlaufzeit habt ihr da?
Wir sind grundsätzlich direkt mit ersten Kunden gestartet, aber auch nicht bei dem Produkt an sich, sondern wir sind über das Thema Dienstleistung erstmal in den Markt gegangen, weil wir ja von Tag 1 dann trotzdem auch Einnahmen im Endeffekt brauchten und weil das auch unser Spezialgebiet ist, nicht nur zu verkaufen, sondern eben auch die Beratung drumherum zu machen. Und ich glaube, damit kann man sich auch sehr, sehr viel Know-how für das Unternehmen selbst miterarbeiten im Endeffekt. Mhm. Das sind die positiven Nebeneffekte. Genau, ansonsten hat es dann, glaube ich, 2 Jahre gedauert, bis wir den Markt ordentlich verstanden haben und da dann das Produkt entsprechend platzieren konnten.
Okay.
Genau.
Und wenn du sagst, da im Bereich Innovation könnte es noch stärker Unterstützung auch für mutige Unternehmen geben, die sich zusammen mit Innovationen oder Startups in dem Fall trauen, tatsächlich auch einen Markt mal auszuprobieren. Was meinst du damit? Was ist deine Idee?
Ich glaube, dass wir Innovationen da ganzheitlicher denken müssen. Also insbesondere diese in der Marktbringungsphase und Skalierung wirklich mitdenken müssen ab dem ersten Moment, dass man auch die Marktanalysen viel, viel ernster nimmt zu Beginn von Innovationen und dann nicht einfach nur Innovationen setzt, um da entsprechend in der Forschung stark zu sein, sondern wirklich diesen Produktfokus zu haben und auch gerade in Bezug auf Förderung, dass wirklich dahinter steht, man muss auch im Endeffekt einen positiven Effekt für die Wirtschaft in Deutschland damit erzeugen können. Und das ist das Thema, was ich damit habe.
Mhm. Mhm. Und was denkst du, wo fehlt da die Brücke? Weil im Grunde genommen kann da ja jetzt jeder mal zustimmen und sagen, ja, das ist ein Gedanke, kann man ja dazu sagen. Aber was fehlt denn eigentlich wirklich?
Ich glaube, wenn man sich im Moment die Forschungslandschaft anguckt, die wir in Deutschland haben, und auch wie das im Moment bezahlt wird, also teilweise mit staatlichen Geldern eben bezuschusst wird und so weiter. Das sind alles gute Maßnahmen, um grundsätzlich neue Technologien hervorzubringen. Aber dadurch, dass das sehr verstaatlicht ist und eben auch bei den Instituten dann vorrangig entwickelt wird, haben die Unternehmen da erstmal sehr, sehr wenig davon. Wir haben auch teilweise Forschungsprojekte natürlich mit Instituten gemeinsam gemacht. Da wurde dann teilweise angeboten, die Lizenz zu kaufen. Das heißt, man hätte als Unternehmen gar nicht die Technologie im eigenen Besitz gehabt und es wäre auch in dem Moment keine Stärkung der Wirtschaft gewesen. Ich glaube, da gibt es viele Hebel, die Wirtschaft wieder mehr autark zu machen. Also wir brauchen diese Unterstützung eigentlich nicht, sondern wir haben starke Unternehmen, die selber stark in Forschung sein können. Und ich glaube, diese Zentralisierung wieder zurück zu den Unternehmen ist sehr, sehr wichtig.
Mhm. Also du sprichst damit auch die Verfügbarkeit von Innovationen an, weil sie im Zweifel in der Theorie bleiben und in der Theorie verfügbar und gar nicht für den operativen Bereich verfügbar wird?
Genau, und dann ist es ja eigentlich laut Definition gar keine Innovation. Von daher appelliere ich da wirklich den Innovationsbegriff da auch gerade in Bezug auf Förderungen dann wirklich wörtlich zu nehmen und da die ganze Kette zu denken, dass wir auch die Technologien, die entwickelt werden, auch gerade wenn staatliche Gelder dabei sind zum Beispiel oder EU-Gelder, dass die dann auch wirklich zu den Unternehmen kommen und da wieder den Mehrwert erzeugen können. Mhm. Welche Art und genau, dass man das nicht dann in Lizenzen oder IPs quasi belässt, sondern dass man wirklich damit auch einen Mehrwert schafft, als Land wirklich was auf die Beine zu stellen.
Mhm. Wie habt ihr eure Firma gegründet? Auf welchen finanziellen Füße habt ihr sie gestellt? Und wie konntet ihr so weit kommen, wie ihr jetzt seid? Man muss dazu wissen, ihr habt, glaube ich, eine echte Firma, also nicht nur ein Büro, sondern auch eine Produktion.
Ja.
Und das kann man auch nicht von überall machen und ein Laptop ist nicht genug. sondern ihr habt ja sehr viele sozusagen Anlagegüter wahrscheinlich in eurer Bilanz. Wie habt ihr es geschafft, so eine große Infrastruktur auch finanziell zu stemmen? Was war euer Setup da?
Ja, dazu muss ich sagen, dass wir eine kleine Abkürzung genommen haben. Also grundsätzlich sind wir gebootstrapped. Wir sind tatsächlich im Moment noch ohne Investoren unterwegs. Wir sind gestartet, wie gesagt, mit den ersten Dienstleistungsaufträgen, haben uns dann so nach und nach lang gehangelt. Und dann hatten wir die Chance, ein Bestandsunternehmen zu übernehmen, welches auch über die IP von der extern befeuerten Mikrogasturbine, die ja jetzt quasi unsere Kerninnovation ist, verfügt hat. Und deshalb haben wir da per Unternehmensnachfolge ein Bestandsunternehmen übernommen, Mitarbeiter, Produktion, Büros und so weiter. Und das ist, glaube ich, unser Booster gewesen, um wirklich innerhalb dieser kurzen Zeit, sonst hätten wir das wahrscheinlich jetzt nicht alles in 3 Jahren umsetzen können, da wirklich voranzukommen.
Okay, das heißt, das habt ihr dann nicht aus Eigenmitteln finanziert, sondern dann brauchtet ihr auch Fremdkapital an der Stelle.
Das ist aus Eigenmitteln finanziert tatsächlich. Also die Pyropower hat das dann selbst aus den ersten Gewinnen dann finanziert.
Quasi kundenfinanziert.
Erfolgsfinanziert, würde ich sagen. Also genau, die Kunden haben ja im Grunde ihre Leistung vernünftig bekommen.
Jetzt hast du einen Einblick gegeben, wie Innovation und wie das mit Forschung in Deutschland zusammenhängt. Habt ihr Kontakte oder tauscht ihr euch mit internationalen Unternehmen aus oder mit ähnlichen Unternehmen in anderen Ländern, die vielleicht andere Voraussetzungen haben? Habt ihr da irgendwie Einblick?
Ja, wir haben es zum Beispiel auch in den USA erlebt, dass wir dort mit ganz anderen Startup-Programmen empfangen wurden. Das heißt, dort bekommt man als Startup, wenn man einen bestimmten Standort besiedelt oder besiedeln möchte, ein Startkapital. Das ist teilweise bis zu 100.000 Euro und kann dieses dann entsprechend für diese Ansiedlung benutzen und auch um sein Unternehmen im Endeffekt voranzubringen. Und das sind natürlich sehr, sehr attraktive Mittel, um Startups zu fördern. Und bei uns, die Accelerator-Programme sind ja teilweise dann eher mit den entsprechenden Leistungen hinterlegt und Netzwerken. Aber ich glaube, dass das Kapital, was dann direkt für Startups eingesetzt wird und auch im Bereich Innovation, da schon ein sehr, sehr guter Hebel ist, worüber wir auch hier mal nachdenken könnten.
Ihr habt das aber nicht in Anspruch genommen oder seid ihr in so einem Programm dabei gewesen?
Bis jetzt nicht. Wir sind noch bei der Bewerbungsphase. Wir schauen im Moment, ob wir den Markt überhaupt machen wollen, weil die Randbedingungen da ja doch im Moment sehr schwierig liegen. Wir haben auch einen sehr starken Zulieferer im Bereich von unseren Mikrogasturbinen und der Technik drumherum in den USA, mit dem wir aktuell im Austausch sind. Und schauen uns das einfach im Moment näher an, ob es für uns in Frage kommt, ob wir da erste Projekte machen können. Und wenn, dann schauen, wie sich das alles so drumherum entwickelt. Ich bin gespannt.
Okay. Ja, klingt spannend. Aber ist natürlich auch schade, dass man, also außer man will den Markt oder so erobern, aber dass man dann so weit gehen muss und dass wir hier in diesem Land da vielleicht nicht die gleichen Bedingungen haben, wie wir sie vielleicht international vorfinden. Richtig tolle Einblicke. Danke, Lucy, in eine Welt, die wir selten betreten. Umso mehr oder umso spannender finde ich das hier mal zu hören. Vielleicht schauen wir noch mal in das Thema Networking oder generell rein, wie man eigentlich skaliert und wie man so eine Firma auch in dem Fall wie bei euch gebootstrapped aufbaut. Was denkst du, was ist das Wichtigste auch für die Phase, in der ihr euch befindet? Jetzt, wie alt seid ihr? Fast 3 Jahre, oder?
Mehr als 3, genau. Also mehr als 3,5 jetzt.
Ja, genau. Okay. Was bedeutet das für euch? Wie muss man sich so eine Phase vorstellen und wie kann man Wachstum auch gestalten?
Also grundsätzlich, gerade im Hardware-Bereich, sind Wachstumsphasen sehr kapitalintensiv. Das heißt, man muss extrem genau auf seine Liquidität schauen und dass man das auch alles finanziell stemmen kann. Bootstrappen würde ich grundsätzlich niemandem empfehlen. Natürlich ist es auch besser, wenn man keine Anteile abgeben muss, aber es baut auch sehr, sehr viel Druck auf, an vielen Stellen da vernünftig durchzukommen. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, hat auch viele schlaflose Nächte bedeutet und wird es auch wahrscheinlich noch bedeuten. Ich denke, Ja, genau. Und dann kommt es wirklich darauf an, alle Bereiche im Griff zu haben, sowohl Vertrieb, Marketing, als natürlich auch Produktion, Entwicklung, nicht stehen zu bleiben, trotzdem weiter an den Systemen zu entwickeln. Und ich glaube, dieses Rundum-Paket vernünftig auszubalancieren, das ist der Schlüssel für Wachstum im Endeffekt.
Okay. Du hast es gerade schon gesagt, darüber haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, aber Hardware ist ja genau das, was ihr tut. Ich weiß nicht, ob das so klar rausgekommen ist. Sicherlich habt ihr auch viel im Softwarebereich, weil sonst funktioniert diese Hardware gar nicht. Aber wir reden da tatsächlich von richtigen Anlagen. Wir reden da von, du sagtest es gerade, Zulieferketten, Beschaffung, Rohstoffen. Also das ist schon so, wie man sich, sage ich mal, eine richtige Firma auch vorstellt und vor allen Dingen, wo man richtig was sehen kann. Dementsprechend natürlich kann man sich vorstellen, dass es extrem kapitalintensiv ist. Wie abhängig bist du oder seid ihr als Firma auch von einem funktionierenden Netzwerk? Ist es so, dass bist du in vielen Gremien, bist du viel, wo bist du unterwegs, wo triffst du deine Kunden, wie funktioniert das und wie wichtig ist auch ein Netzwerk in dem Bereich zu haben, um als Firma zu wachsen?
Generell würde ich sagen, Netzwerk ist extrem wichtig. Natürlich die Zuliefererketten, da sind da wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen und dass man sich das Netzwerk an Zulieferern vernünftig aufbaut und fundiert. Ich würde immer sagen, Netzwerk besteht aus verschiedenen Seiten. Ich habe zum Beispiel auch bei mir Teile, die empowernd sind, also gerade dieses Thema Female Empowerment in meinem Netzwerk als wichtig mit enthalten. Das ist aber vielleicht für die Firma und die Sichtbarkeit weniger wichtig als die anderen Teile. Dann thematische Netzwerkinhalte, das heißt, dass man sich wirklich zum Thema Pflanzenkohle austauscht. Wir sind im German Biochar e.V. zum Beispiel Mitglied und auch bei Mikrogasturbinen-Themen, dass man da wirklich auch technologisch am Ball bleibt und sich mit den verschiedenen, ich würde da gar nicht Konkurrenten sagen, weil der Markt eben so neu ist, dass wir im Moment eigentlich gar nicht von Konkurrenten, sondern von Mitstreitern sprechen können und da auch gemeinsam gut unterwegs sind. Genau, und das sind eben diese Cluster, die wirklich spannend sind, wichtig sind und dann auch Zukunftsthemen, also dass man sich damit beschäftigt, wie sich zum Beispiel die Energiewende entwickeln wird. Das ist das nächste Cluster, was ich da aufmachen würde an Netzwerken. Von daher würde ich sagen, es ist wichtig, aus den verschiedenen Teilbereichen auch verschiedene Netzwerke zu haben und zu pflegen und die bringen dann auf jeden Fall auch den entsprechenden Mehrwert.
Jetzt wird uns Frauen ja oft nachgesagt, wir sind nicht so gut im Netzwerken. Musstest du es erst lernen oder warst du ein Naturtalent?
Ich würde sagen, ich kann es immer noch nicht. Also grundsätzlich, ich glaube, das ist so ein Ding, einfach machen. Also inzwischen gehe ich super gerne alleine auf Veranstaltungen. Das ist am Anfang natürlich Überwindung auf jeden Fall. Aber es geht ja allen so, die zu Netzwerkveranstaltungen kommen. Und deshalb glaube ich, dass es darum geht, einfach hinzugehen und sich wohlzufühlen und das Netzwerk auch zu genießen. Und ich glaube, wenn man das für sich selber raus hat, dann bringen die Netzwerke einen auch wirklich weiter. Wenn man das nur macht, um krampfhaft zu netzwerken, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, dass man sich nicht so hinquält. Ich denke auch, das würde man einem auch anmerken. Und ja, aber da sind ja auch immer eigentlich, also es geht ja auch nicht nur hardcore immer darum, jetzt das Beste für sich an diesem Abend herauszuholen, sondern tatsächlich auch Input zu bekommen oder auch anderen Input zu geben. Ich finde, das kann einem selber auch so viel geben. Und man hat ja auch nicht immer nur als Unternehmerin in dem Fall gute Tage. Andere haben die gleichen Probleme. Auch einfach mal zu hören, okay, ich bin nicht die Einzige, hilft manchmal schon weiter und bringt einem aus einer Delle mal wieder raus. Und genauso umgekehrt, wenn was richtig gut läuft, ist auch mit denen zu teilen, die einen auch verstehen und die auch was Ahnung vom Thema haben, ist manchmal deutlich einfacher als vielleicht mit der besten Freundin, die was ganz anderes macht und die auch in viele Dinge sich gar nicht reinfühlen kann oder auch gar nicht so den Einblick hat, weil es ja auch sehr komplex ist, was ihr macht und ja auch bestimmte Herausforderungen hat, die man erstmal verstehen muss oder wo man vielleicht auch nur verstehen kann, wenn man tief drin ist oder auch dabei ist.
Von dem her sind Gleichgesinnte an der Stelle auf jeden Fall sicherlich auf die eine oder andere Art sehr hilfreich.
Das auf jeden Fall, ja. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, das Femvisible-Programm war dieses Jahr wirklich mein Highlight an powernden Netzwerken. Weil wir da eben auch in dieser Gruppe von Frauen, die auf der gleichen Stage im Grunde waren, uns austauschen konnten. Und ich da auch für mich gerade in Bezug auf, wie will ich das Marketing angehen, wie will ich die Brand aufbauen, nochmal einen komplett anderen Blickwinkel bekommen habe, was man aus dem rein technischen Bereich einfach gar nicht in dem Sinne mitbekommt.
Ja, so soll es eigentlich auch sein. Das ist die Idee. In dem Fall freut es mich sehr und danke, dass du das sagst. Das Programm ist ja auch schon dieses Jahr bald fortgeschritten. Wir sind schon wieder fast ein halbes Jahr später. Ich kann es wieder kaum glauben.
Ja, stimmt.
Aber ja, es waren dieses Jahr sehr unterschiedlich, aber auch wieder eine tolle Gruppe, weil ich auch jedes Jahr merke, dass es überhaupt gar nicht wichtig ist, was die Einzelnen tun. Weil wenn man es dann so runterdampft, wir so viele gleiche Themen haben, die und wo tatsächlich auch Impulse vielleicht aus anderen Bereichen manchmal ganz hilfreich ist, mit denen man sonst gar nicht so in Kontakt kommt. Ich glaube, das ist immer ein großer Vorteil von sehr gemischten Gruppen. Dass man da einfach so einen erweiterten Blickwinkel auch bekommt.
Ja, ich würde auch sagen, Unternehmerin werden ist eine neue Lebensphase. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Thema Mutter werden. Das ist natürlich grundsätzlich nicht vergleichbar, aber es hat schon ein paar ähnliche Aspekte. Man wird einfach komplett in ein neues Fahrwasser geworfen und muss sich dann auch erstmal in einem neuen Umfeld quasi finden. Und ich glaube, gerade dafür ist das Thema Netzwerken dann wichtig, um zu sehen, ja, andere haben die gleichen Probleme. Das, was ich mache, ist richtig, so wie ich es tue, oder auch Impulse zu bekommen, wenn es vielleicht nicht richtig ist, so wie man vorgeht. Genau, von daher glaube ich schon, dass das gewissen Impact haben kann, wenn man sich da öffnet.
Liebe Lucy, mit Blick auf die Zeit, noch so eine letzte Frage. Hast du einen Tipp für alle, die vielleicht gründen wollen oder die darüber nachdenken, naja, es läuft gerade nicht so gut, ich denke schon wieder drüber nach, das wieder aufzugeben, vielleicht sollte ich mir doch wieder einen Job suchen. Es ist ja eine Berg- und Talfahrt, so eine Gründung oder Unternehmertum. Was hält dich so über Wasser? Wo sagst du, ey, da kann ich mich so drauf verlassen? Ist es dein Co-Gründer? Ist es deine Family? Ist es irgendein Mantra, das tatsächlich dich durch diesen UnternehmerInnen-Alltag trägt und wo du dich so ein bisschen dran festklammern kannst?
Ich würde sagen, zum einen ist es, dass man wirklich seine Vision im Blick hat und auch mindestens einmal am Tag drüber nachdenkt. Ich mache das immer morgens so beim Zähneputzen, dass ich grob drüber nachdenke, was würde ich heute für die Vision tun und was habe ich mir eigentlich als großes Ziel gesetzt, weil sonst, finde ich, im Alltag verliert man das super schnell aus dem Blick und dann hat man irgendwann so den Faden verloren, wo man eigentlich hin möchte. Deshalb finde ich das super wichtig. Und das zweite Thema ist, Resilienz zu entwickeln, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass extrem viele Dinge schiefgehen werden und man sich dann auch von den Kleinigkeiten und Großigkeiten, also das können auch große Dinge schiefgehen, dann einfach weitermachen und nicht dran denken zu scheitern, sondern einfach machen, egal wie schwer es wird. Scheitern kann man grundsätzlich ja immer.
Okay. Das sind schöne Gedanken, die vielleicht jetzt hier auch einen schönen Schluss bringen. Ich mag mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese Einblicke und vor allen Dingen, dass du da auch wie eine kleine Botschafterin unterwegs bist und auch darauf aufmerksam machst, dass wir Frauen auch Dinge gründen, nicht nur für Frauen, sondern tatsächlich Innovationen, die unsere Wirtschaft hier auch voranbringen sollen. Da will ich jetzt andere Modelle gar nicht schmälern. Aber ich finde, du bist so ein tolles Beispiel, dass du auch als Frau in den Bereich dich getraut hast und dich da durchkämpfst und damit hoffentlich für sehr viele ein Vorbild bist. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Und wer gern noch weitere Informationen zum Thema nachhaltige Innovation hätte, wir veröffentlichen im September unser Buch über Nachhaltigkeit trifft Innovation und geben dort sehr viele Handlungsempfehlungen für Startups und KMUs insbesondere, wie man Innovationen besser, schneller, effizienter und vor allem kostengünstiger auf den Markt bringen kann.
Toll, habe ich noch gar nicht gewusst. Schön, dass du das hier noch sagst. Ja, dann, das wird im Buchhandel veröffentlicht oder veröffentlicht ihr das?
Kann man das überall kaufen, wo es Bücher gibt, insbesondere auch bei amazonbücher.de und so weiter. Genau, ist vom Haufe Verlag.
Und in welchem Verlag scheint das?
Wunderbar.
Dann haben wir alle Informationen, damit wir auch das Sehr Buch gut. nicht verpassen. Danke noch für die kleinen Nachklapp. Bis ganz dann, bald, ciao. Liebe Lucy.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und habt genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.